Ja, hallo, herzlich willkommen zur Systemprogrammierung. Mein Name ist Jürgen Kleinöder. Ich bin einer der beiden Dozenten, beziehungsweise in diesem Semester der einzige der beiden Dozenten. Wolfgang Schröder-Breitschardt ist unser Lehrstuhlinhaber, hat in diesem Semester Freisemester und wird dann erst bei der Systemprogrammierung 2 wieder dazu stoßen. Und ich werde die Vorlesung in diesem Semester also komplett halten. Das hat auch die Fachschaft prompt genutzt. Und gefragt, ob eine Videoaufzeichnung möglich ist diesmal. Wolfgang Schröder-Breitschardt oder Wosch, wie wir alle zu ihm sagen, ist aus ganz grundsätzlichen Gründen dagegen, Videoaufzeichnungen zu machen. Und na gut, jetzt hat man mich breit geschlagen und es ist wohl die einmalige Chance, diesen Vorlesungszyklus mal aufnehmen zu können. Ja. Ich will jetzt als erstes mal ein bisschen Überblick über die Lehrveranstaltung geben und was zu diesem Modul gehört, wie der restliche Lehrkanon unseres Lehrstuhls aussieht, dann die Ziele von diesem Modul ein bisschen erläutern, auch etwas auf die Vorkenntnisse eingehen, die dafür notwendig sind und dann etliches Organisatorisches noch kurz besprechen. Und also einerseits, wie funktioniert das mit den Vorlesungen und den Übungen, wie funktioniert es mit den Prüfungen und ja, das ist dann so erstmal der grobe Überblick über das Ganze. Der Lehrstuhl für Informatik 4, Lehrstuhl für verteilte Systeme und Betriebssysteme, bietet ja eine ganze Reihe von Lehrveranstaltungen oder Modulen an. Im Mittelpunkt steht die Systemprogrammierung, das ist also das, was wir im was man früher mal Grundstudium genannt hat, also im zweiten und dritten Semester. Bei uns in den meisten Studiengängen, es gibt einige Studiengänge, da läuft die Systemprogrammierung erst in einem höheren Semester, aber bei den meisten eben im zweiten, dritten Semester bei uns belegt. Da drauf aufbauend oder sagen wir mal da drumherum gibt es eine ganze Reihe von Lehrveranstaltungen dann entweder in den höheren Semestern des Bachelorstudiums oder im Masterstudium Betriebssysteme, verteilte Systeme, also die vertiefenden Lehrveranstaltungen zu den beiden zentralen Themen unseres Lehrstuhls, die Echtzeitsysteme, eine andere Facette von Betriebssystemen, eine sehr bedeutende Facette, gerade im Hinblick auf den Einsatz von Rechnern im Bereich von Steuerungssystemen und solchen Dingen. Und wir bieten ein Seminar an, das sind die Konzepte von Betriebssystemkomponenten. Die bei Ihnen ja im dritten Semester, also die meisten von Ihnen sollten ja, müssten Sommersemesterbeginner sein, gehe ich mal davon aus. Da ist es ja im dritten Semester vorgesehen, bei Wintersemesterstart ist es üblicherweise im vierten Semester. Dann gibt es darauf weiter aufbauend, das weiter vertiefend, eine Reihe von Lehrveranstaltungen, wobei einige davon, zum Beispiel hier die Middleware, die könnte man auch belegen, ohne dass man vorher die verteilten Systeme gemacht hat, aber einige sind durchaus vertieft und es ist sinnvoll, eben diese quasi zentralen Grundvertiefungsveranstaltungen vorher gemacht zu haben. Da gibt es also solche Dinge wie Betriebssystemtechnik oder die mein Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die konfigurierbare Systemsoftware und, oder die verlässlichen Echtzeitsysteme, einfach nochmal eine andere Facette von solchen Betriebssystemen. Wir bieten ein Praktikum an, auch im Bachelorstudium im fünften oder sechsten Semester. Das Ganze auch dann im Masterstudium, ähnliche Thematik oder ähnlicher Aufbau für die Projektarbeit. Und mit dem AKSS, das ist auch nochmal ein Seminar dann im Masterstudium. Also Sie sehen, es ist eine relativ breite Palette von Lehrveranstaltungen, die so in mehrere Bereiche eingegliedert werden können. Also einerseits so der zentrale Betriebssystemebereich mit diversen Vertiefungen. Wie baut man eben Systemsoftware? Das ist also dieser obere Bereich hier. Dann der Bereich verteilte Systeme, eben vertieft in Richtung Middleware. Die Middleware-Veranstaltung hat inzwischen diesen Schwerpunkt Cloud Computing. Oder der Bereich Echtzeitsysteme, gerade wenn man unsere relativ engen Beziehungen zu einigen Automobilherstellern betrachtet, ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema, eben Systeme zum Beispiel in diesem Kontext Steuerung von Fahrzeugen. Und dann eben so eine ganze Reihe von allgemeinen, grundlegenden Veranstaltungen, wie eben die Seminare, Praktika, Projekte und dieses ERGO ist unser Kolloquium, das ist, ERGO steht für Erlang Research Group und Object-Oriented Operating Systems, wobei wir eigentlich gar nicht mehr so stark auf die Objektorientierung im Bereich Betriebssysteme fokussiert sind, sondern es eigentlich jetzt allgemeiner von, aus Sicht so der Architektur von Systemen heutzutage sehen. Aber es ist ein alter Name, den wir vor über 15 Jahren uns mal ausgedacht haben und der hat sich einfach so erhalten. So, das ist also das, was dieser Lehrstuhl anbietet. Und wie gesagt, dieses Modul Systemprogrammierung ist jetzt eigentlich so die zentrale Grundlage, wo wir einfach auch eine ganze Menge von Begriffen und Konzepte rüberbringen wollen, ja, quasi damit man mit uns überhaupt reden kann. Ja, ja. Und dieses Modul Systemprogrammierung setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die Lehrveranstaltung Systemprogrammierung 1 jetzt in diesem Semester mit zwei Vorlesungsteilen A und B. Teil A machen wir einfach eine Einführung in die Programmiersprache C und im Teil B dann mal so eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen. Und im Teil 2, Systemprogrammierung 2 oder im Vorlesungsteil C, vertiefen wir das Ganze dann. Schauen wir uns gleich nochmal an, was das bedeutet. Im Moment, letztendlich aufgrund dieser Sommersemesterbeginnmöglichkeit in den Studiengängen Informatik und Informations- und Kommunikationssysteme, starten wir mit diesem Modul in jedem Semester, was natürlich heißt, dass man in diesem Semester sowohl die Systemprogrammierung 1 als auch die Systemprogrammierung 2 prinzipiell hören könnte. Nachdem die Systemprogrammierung 2 auf der 1 aufbaut, ist das nicht unbedingt sinnvoll, es jetzt gleich parallel zu machen. Ja? Wir haben immer wieder mal so ein paar einzelne Spezialisten, die es trotzdem tun. Das mag auch funktionieren, wenn man hinreichend viel Vorwissen aus anderem Kontext bereits hat. Also gerade auch Leute, die eben über andere Bildungswege reinkommen, vielleicht eine Fachinformatiker-Ausbildung gemacht haben oder so, sagen häufig, gut, oder auch Berufserfahrung haben, sagen häufig, wir wissen da einfach schon eine ganze Menge, macht es nicht Sinn, das vielleicht dann doch irgendwie parallel durchzuführen. Wie gesagt, kann Sinn machen, aber grundsätzlich ist es ja auch vom Stundenplan oder vom Organisationsplan der Studiengänge eigentlich so gedacht, dass die Systemprogrammierung 2 dann eben erst im dritten Semester läuft. Es gibt auch noch ein Modul Grundlagen der Systemprogrammierung. Jetzt weiß ich nicht, sind Mathematiker da? Oder was haben wir noch? Zweifach Bachelor Informatik, also mit dem geisteswissenschaftlichen Fach. Ah, ich glaube, dann brauche ich es nicht weiter erläutern. Also es gibt ein Modul Grundlagen der Systemprogrammierung, das besteht eben nur aus Systemprogrammierung 1, ist ein 5 ECTS-Modul, ne? Während das andere eben 10 ECTS hat. Gut, das nochmal die Übersicht, welche Studiengänge prinzipiell, für welche es grundsätzlich vorgesehen ist. Also Informatik, I&K, Computational Engineering, Wirtschaftsinformatik, der Informatik zweifach Bachelor eben nur die Grundlagen der Systemprogrammierung. Lehramtinformatik am Gymnasium in einem, ach Gott, irgendwo ab, ich weiß gar nicht, 5., 6. Semester, sind Lehrämtler da? Auch nicht. Das frage ich mal. Wer ist Informatik? Wer ist I&K? Okay. Gibt es noch jemanden, der was ganz was anderes ist? Ja? Was sind Sie? Okay, gut. Sonst noch jemand? Anderer Studiengang? Ja? Nee? Auch mal Wirtschaftsinformatiker. Okay, gut, ja. Gut, das ist im Prinzip so, ja, dann also die Basisklientel. Ja gut, ab und zu haben wir auch mal noch einen Physiker drin gehabt oder vielleicht auch Maschinenbauer, die es in der Vertiefung machen wollen oder in so einem Wahlfach. Und ich meine, letztendlich diese Sachen, also gerade diese systemnahe Programmierung, macht natürlich letztendlich in vielen Fächern durchaus Sinn, da eine Ahnung davon zu haben. Ne? Gut, was sind nun die Ziele von diesem Modul? Wir wollen, mein Betriebssystem sind ja letztendlich ein ganz besonderes Stück Software. Sie sitzen sehr nah an der Hardware und dienen letztendlich dazu, die Hardware für die Anwendungen irgendwo besser nutzbar zu machen. Und damit man wenn man sich mit Betriebssystemen beschäftigt, versteht, oder das Ziel von so einer Veranstaltung ist letztendlich natürlich, die Vorgänge in einem Rechner irgendwo so ja, ganzheitlich zu verstehen. Das heißt also einerseits natürlich, wie interagieren Hardware und Software, das ist letztendlich das Betriebssystem nach unten. Dann, wie agieren Anwendungen mit Betriebssystemen, das ist also Betriebssystem nach oben. Wie quasi verhalten, wie agieren unsere Kunden mit uns als Betriebssystem? Leuten oder letztendlich mit unseren Produkten. Und eine Spezialität vielleicht noch, was letztendlich auch so die Interaktion Hardware-Software ist, Treiber ist wieder Software, Geräte sind Hardware, ist aber eine spezielle Komponente letztendlich in dem Betriebssystem, die Ansteuerung von irgendwelchen speziellen Geräten, die an so einem Rechner angeschlossen sind. Und insofern bildet das Betriebssystem natürlich eine ganz zentrale Stelle, wenn man überhaupt mal verstehen will, was hat es eigentlich das Schreiben von irgendeinem Programm damit zu tun, dass sich irgendwo in der Hardware irgendwo was tut. Ja? Wobei wir jetzt letztendlich in dieser Informatikveranstaltung nicht ganz so weit runtergehen. Wir haben eine ähnliche Veranstaltung für Mechatroniker und Elektrotechniker, nennt sich Systemnahe Programmierung in C. Machen wir auch C-Programmierung, allerdings nicht wie in diesem Fall hier auf der Basis vom Betriebssystem Linux, sondern mit der nackten Hardware, mit einem AVR-Mikrocontroller. Und da, also den bringen wir dann tatsächlich bei, was bedeutet es, wenn man in eine Variable irgendwelche Bitmuster reinschreibt, was hat es damit zu tun, dass dann irgendwo eine Leuchtdiode angeht. Ne? Oder halt an irgendeinem Pin ein Pegel von 0 auf 5 Volt geht oder wenn ich einen Taster drücke und irgendwo einen Spannungspegel anlege, dass dann ein Interrupt ankommt in der Software und eine spezielle Routine angesprungen wird. Ja? Also solche Fragen werden wir so ein Stück weit auch ansprechen, aber wir werden so weit runter im Rahmen von unserem Übungsbetrieb nicht gehen. Ja? Sondern letztendlich uns ein bisschen allgemeiner damit beschäftigen, wie geht ein Betriebssystem mit solchen Mechanismen um, auch mit komplexeren solchen Mechanismen und wie wird so etwas dann einer Anwendung angeboten und welche Abstraktionen bildet man da, dass eine Anwendung, sagen wir mal, einigermaßen komfortabel auch mit dieser Komplexität einer modernen Hardware umgehen kann. Ein anderer Punkt ist, Sie kennen letztendlich aus den Algorithmen und Datenstrukturen jetzt objektorientierte Programmierung anhand von der Programmiersprache Java. Wir werden uns hier mit einer Programmiersprache beschäftigen, die sehr viel älter ist wie Java, die meines Erachtens auch durchaus schlecht ist, die aber unheimlich weit verbreitet ist nach wie vor. Und man, auch selbst wenn ich die Sprache grundsätzlich erstmal schlecht finde, wobei sie hat natürlich schon auch so ein paar sagen wir mal Eigenschaften, die man auch richtig nett finden kann und irgendwie auch mal lieben lernen kann. Aber sagen wir mal, in Bezug auf das Schreiben großer Softwaresysteme ist es letztendlich keine gut geeignete Sprache. Aber wie gesagt, es ändert nichts daran, dass es eine Sprache ist, die heutzutage in der Praxis sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich denke, man muss sie kennen, wenn man mit Software zu tun hat. Und man sollte natürlich auch wissen, wo die Probleme dieser Sprache liegen. Sodass also meine Einführung von C hier durchaus sagen wir mal, eine kritische Betrachtung dieser Sprache sein wird. Und ich habe häufiger so ein bisschen die Kritik gehört, naja, der erzählt um diese Sprache und erzählt ständig, was daran schlecht ist. Aber letztendlich muss man sich darüber bewusst sein, wo die Probleme dieser Sprache liegen, wenn man damit gut umgehen können will und letztendlich auch damit gute Software bauen möchte. Ja, es ist nicht so, dass man in C nicht gute Software schreiben kann, aber es ist in C erheblich leichter, schlechte Software zu schreiben, als in manchen anderen Sprachen, wobei Sie natürlich in jeder Sprache schlechte Software bauen können. Ja, das ist klar. Gut, wir werden das im Kleinen praktizieren. Das heißt, wir werden Dienstprogramme schreiben, wie Sie sie eigentlich so aus einem normalen Linux-System häufig schon kennen. Also so ein Programm wie ls, mit dem Sie sich einen Dateikatalog anschauen können oder eine Shell. Ja, also einfach ein Programm, das man benutzen kann, um Programme, deren Namen man eingibt, auszuführen. Oder ja, einen kleinen Webserver und was es so typischerweise eben in einem normalen Systemumfeld gibt an Programmen. Solche Sachen werden wir selber bauen und damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was steckt denn da eigentlich dahinter. Ja, und häufig ist, ich meine, sowas wie eine Shell wirkt ja vielleicht so ein bisschen wie Hexenwerk. Ja, also das ist irgendetwas, da kann ich ein Kommando eingeben, dann wird das ausgeführt. Aber wenn man sich das dann mal in der Praxis anschaut, dann ist das eigentlich, ja Gott, also die simpelste Shell ist dann vielleicht so lang, ne? Also als Programm, Quelltext. Und dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was das ist eben nicht alles Hexenwerk, sondern wie funktioniert das so? Funktioniert das doch? Das funktioniert nicht. Das könnte ein Problem sein für die Aufzeichnung oben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder da ist nur die Batterie leer. Da ist die Batterie leer, ne? Wann bin ich ausgefallen?
Aber das hat man schon mal.
Das ist aber, die Batterie zeigt aber hier Ende an, ne?
Neue Batterien, alte Batterien.
Das sind alte jetzt, ja. Konkurrenzmikrofon. Okay.
Ich stehe das gerade auf der
Kanal. Okay, gut. So, na? Sehr schön. Okay. Weil normalerweise wäre es hier im Hörsaal relativ egal. Ja. Also den kann man auch ohne Mikro beschallen, aber natürlich nicht, wenn es aufgenommen werden soll. Ich hatte darüber gesprochen, also was wir im Rahmen der Programmierung machen wollen, also letztendlich im Kleinen praktizieren, also kleine Dienstprogramme schreiben, so typische Dinge, wie wir sie also heutzutage in einem Unix-Umfeld eben benutzen, dass man einfach mal ein Gefühl dafür hat, was steckt da eigentlich dahinter, wie funktionieren solche Sachen. Im großen Verfahren, das heißt also, da werden wir drüber sprechen, was steckt eigentlich hinter dem Betriebssystem selbst, also welche Mechanismen sind im Betriebssystem drin, welche Algorithmen stecken da dahinter, wie baut man letztendlich so ein Betriebssystem. Ja? Und in den Veranstaltungen, die ich am Anfang so angedeutet hatte, gerade Betriebssysteme oder auch Echtzeitsysteme, da kann man dann, wenn einen das entsprechend begeistert, da auch wirklich in die Tiefe gehen, also in der Betriebssysteme-Vorlesung beispielsweise, da bauen wir im Rahmen der Übungen ein Betriebssystem, das man dann richtig booten kann auf einer nackten Hardware. Wenn man die 5 ECTS-Veranstaltung macht, dann ist das ein Single-Monoprozessor-Betriebssystem. Wenn man die 7,5 ECTS-Veranstaltung macht, dann ist es ein Multiprozessor-Betriebssystem. Aber da hat man natürlich eine ganze Reihe von zusätzlichen Problemen. Und mit, sagen wir mal, mit der Basis von all diesen Fragestellungen werden wir uns hier in der Systemprogrammierung beschäftigen. Und wenn man dann mehr machen will, dann gibt es eben die Vertiefungsmodule. So, was den Inhalt angeht, also in der Vorlesung werden wir den gesamten Lehrstoff vorstellen und auch detailliert behandeln. Also es geht um Fragen Organisation von Systemsoftware, von solchen Rechensystemen, die Grundlagen von Betriebssystemen, auch um maschinennahe Programme. In den Übungen werden wir das Ganze vertiefen, werden die Übungsaufgaben besprechen und im Rahmen der, da geht es eben um solche Themen wie Systemprogrammierung in C, also gerade so, wie schreibe ich ein Programm wie LS beispielsweise. Was sind die Systemaufrufe, wie sind die Schnittstellen von einem Betriebssystem wie Unix oder Linux. Die Frage ist an der Stelle natürlich immer, warum beschäftigen wir uns an der Stelle mit Unix oder Linux? Letztendlich gibt es zwei Gründe. Der eine ist, weil wir das immer schon gemacht haben und uns da entsprechend gut mit auskennen. Das ist natürlich jetzt kein wirklich gutes Argument, weil wir das immer schon so gemacht haben. Das andere ist, von der Schnittstelle her, Systeme wie Windows haben natürlich letztlich auch eine Systemschnittstelle, die aber hinter erheblich mehr, sagen wir mal, Abstraktionselementen noch verborgen ist. Also solche Sachen wie diese Microsoft Foundation Classes und sowas. Das ist irgendwo, sagen wir mal, da kommen die Betriebssystemkonzepte als solche bei weitem nicht so klar durch wie an der Unix-Schnittstelle. Und an der Unix-Schnittstelle sehen Sie solche Dinge wie Prozesse, Dateien, Interprozesskommunikationsmechanismen relativ klar dargestellt und auch die Eigenschaften von diesen Abstraktionen können Sie über entsprechende Systemaufrufe und Parametrierungen an dieser Schnittstelle eigentlich direkt beeinflussen. Und insofern kommt uns diese Schnittstelle durchaus entgegen und ich denke, man sieht da eher, was man tut, ja, wie in der Windows-Umgebung. Der andere Vorteil von Unix ist natürlich auch noch, dass die Systemarchitektur oder sagen wir, der gesamte Systemaufbau natürlich erheblich besser öffentlich dokumentiert ist. Und wir alle haben letztendlich natürlich auch viele, viele Jahre Erfahrung mit diesem Betriebssystem selbst. Viele von uns haben an diesem Betriebssystem bereits irgendwelche Komponenten auch selbst erweitert, portiert, abgeändert, sodass wir einfach wissen, was da drin abläuft. Das wissen Sie bei einem Windows-System bei weitem nicht so sehr. Und viele Komponenten von Windows sind durchaus auch gut dokumentiert und gerade zum Beispiel beim Kapitel Dateisysteme werde ich auch auf die Details von Windows-Filesystemen näher eingehen. Aber ja gut, und viele Konzepte, die wir darstellen werden, sind eigentlich auch völlig systemunabhängig. Ja, die finden Sie sowohl in Unix als auch in Linux, sowohl in Windows als auch in Linux eigentlich mehr oder weniger gleich vor, sodass es eigentlich egal ist, anhand von welchem System man sich das überlegt. So, neben den Tafelübungen haben wir noch die Rechnerübungen. Da geht es im Prinzip darum, die Programme selbst zu schreiben. Und natürlich, üblicherweise wird man, wenn man sowas programmiert, Fehler machen und muss diese Fehler wieder raussuchen. Das heißt also, man arbeitet an der Stelle eben mit dem Linux-System, einer Shell und den verschiedenen GNU-Tools wie dem C-Compiler, dem Debugger, solchen Sachen wie Make, Editoren und all diesem Drum und Dran. Dieser Teil der Rechnerübungen, das müssen Sie nicht hier machen am ZIP-Pool. Wir bieten Ihnen allerdings Termine an, zu denen Übungsleiter von uns eben vor Ort sind und wenn Sie Probleme haben, können Sie fragen. Ja. Und manchmal sind es natürlich irgendwelche Kleinigkeiten, an denen man festhängt und wenn man dann selber sucht, verbringt man unter Umständen ganz schnell mal ein paar Stunden und ein erfahrener Übungsleiter guckt halt einmal hin und sagt, guck da mal hin, da hast du ein Problem und man kommt voran. Ja. Also insofern würde ich sagen, das müssen Sie je nachdem, wie viel Bedarf Sie haben, selbst einschätzen, wie viel Sie hier in den Rechnerübungen machen, wie viel Sie selbst am Rechner zu Hause machen. Steht Ihnen frei. Gut, nochmal ein kurzer Überblick über die Veranstaltung. Also im ersten Teil werden wir eine Einführung in die C-Programmierung geben und dann letztendlich einfach, damit wir mit den Übungen auch relativ schön starten können, auch mal einen kurzen Überblick, was passiert denn eigentlich von meinem C-Programm her bis zum laufenden Unix-Prozess, also der Ausführung eines Programms, welche Schritte laufen da ab und was tut sich dann in so einem Programm. Das heißt also nach dieser Einführung in C und diesem Kurzkapitelprogramm zum Prozess wissen Sie im Prinzip, wie man eine Shell programmiert. Ja? Und das ist dann auch so die Basis für mit die ersten sagen wir mal, richtigen Übungsaufgaben. Die allerersten Programmieraufgaben sind halt ein bisschen, um warm zu werden mit C. Wir haben da eine relativ steile Kurve. Also wir gehen davon aus, dass Sie innerhalb von zwei Programmen oder zwei Übungsaufgaben eigentlich im Wesentlichen dann mit C vertraut sind. Und ja gut, und der Rest ist dann halt irgendwo ein bisschen die Gewöhnungssache und Übungssache, wenn man dann mehr und mehr Programme geschrieben hat. Das heißt, Sie sollten auch gerade bei den ersten Übungsaufgaben Obacht geben, dass Sie da nicht abgehängt werden, denn sonst haben Sie mit den anderen definitiv ein Problem. Ja? C steht nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt des Ganzen. C ist unser Werkzeug, um dann die eigentlichen Probleme zu bearbeiten. Ja? Und nur die ersten Aufgaben sind dafür da, mit diesem Werkzeug mal ein bisschen sich an das Werkzeug zu gewöhnen. Im Teil B werden wir dann Grundlagen von Betriebssystemen besprechen. Wie sind Rechner überhaupt aufgebaut? Da geht es dann um solche Sachen wie Interrupt-Verarbeitung und Schichtenstrukturen von Rechnern und solche Sachen. Und dann betrachten wir mal am Beispiel von Unix-Betriebssystem einige Abstraktionen, eben wie Speicher, ja, wie geht man mit Speicher um, dann Dateisystem, Prozesse als Abstraktion, also die Ausführung von Programmen auf einem Prozessor und eben auch, was tut man, damit man eben mehrere Programme quasi gleichzeitig oder echt gleichzeitig auf so einem Rechner ausführen kann. Und dann haben wir noch ein Kapitel über Betriebsarten, wo es so ein bisschen über Sachen, die man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so kennt, so Stapelbetrieb, Dialogbetrieb, wo wir im Kontext von diesen Betriebsarten aber auch nochmal so eine ganze Reihe von Systemkonzepten betrachten, die man braucht. Ja? Also wenn Sie beispielsweise auf einem Rechner immer nur ein Programm laufen lassen, haben Sie natürlich keine Sicherheitsprobleme. Ja, wenn ein Programm ausgeführt wird, bis es fertig ist, dann müssen Sie dieses Programm nicht irgendwo schützen und Sie brauchen auch nicht dafür sorgen, dass dieses Programm irgendwelchen anderen Programmen irgendwelchen Schaden zufügt. Wenn Sie aber mehrere Programme gleichzeitig auf dem Rechner laufen haben, auch noch von verschiedenen Benutzern, dann müssen Sie natürlich irgendwie Sicherheitsgrenzen dazwischen einführen, damit nicht ein Benutzer mit seinem Programm der Ausführung von einem anderen Programm vom anderen Benutzer irgendwelchen Schaden eben zufügen kann. Das sind also auch Konzepte, die eben in diesem Kapitel dann mit betrachtet werden. Gut, dann haben wir irgendwann eine Zwischenbilanz und sind damit dann in diesem Semester fertig. Und im Teil C geht es dann in die Vertiefung. Da werden wir uns dann mit der Verwaltung von Prozessen beschäftigen, Einplanung, also die Überlegungen, welchen der möglicherweise lauffähigen Prozesse nehme ich zu welchem Zeitpunkt dran? Was sind auch die Ziele, die ich damit verbinde? Möchte ich möglichst schnelle Antwortzeiten? Möchte ich möglichst viel, möglichst hohen Durchsatz bekommen? Muss ich spezielle Reaktionszeiten garantieren? Ja, gerade im Bereich Echtzeitsysteme habe ich ja solche Probleme, wenn ich eine Anlage steuere und ein Temperatursensor meldet, dass ein bestimmter Temperaturwert überschritten wird und dann muss ein Programm aktiv werden, das dann halt irgendwelche Ventile öffnet oder sonst oder irgendwelche Prozesse stoppt, dann haben Sie ja vielleicht nur ein paar Millisekunden Zeit, bis Sie das tun, weil sonst explodiert Ihnen irgendwas. Und das ist natürlich bei der Überlegung, welchen der möglicherweise lauffähigen Prozesse nehme ich als nächsten dran, eine durchaus wichtige Überlegung. Ja? Also dann einen dran zu nehmen, der die Explosion vermeidet, ja? Bevor man irgendwas noch irgendwelche Bildchen ausrechnet oder sowas. Ein Lastung im Gegensatz dazu ist der eigentliche Umschaltvorgang, wenn ich also verschiedene Prozesse in einem Rechner laufen habe, wie schalte ich vom einen auf den anderen um? Wenn Sie mehrere Prozesse laufen haben, die dann auch irgendwie miteinander interagieren, haben Sie auch häufig das Problem, dass die sich irgendwie koordinieren und synchronisieren müssen. Der eine kann erst tätig werden, wenn der andere irgendein Zwischenergebnis erstellt hat oder beide dürfen nicht gleichzeitig auf irgendwelche Datenbestände zugreifen. Ja, der eine fängt an, ein bisschen was zu ändern, dann fängt der andere auch an. Dann kann man natürlich sehr schnell was kaputt machen, wenn die Datenbestände zwischendurch in einem inkonsistenten Zustand sind. Also welche Verfahren es gibt, um solche Zugriffe zu synchronisieren, das werden wir uns anschauen. Ganz allgemein im Bereich Betriebsmittelverwaltung, es geht letztendlich auch um Synchronisation und die Folgen, wenn man also verschiedene Betriebsmittel, also letztendlich die Ressourcen, mit denen man agiert, Datenbestände, Geräte und all solche Sachen, wenn man die Zugriffe auf diese Sachen koordiniert und auch entscheidet, wer bekommt wann was, dann kann man sich da auch ganz schön dumm vertun. Ja? Also ein typisches Beispiel, ein Prozess will auf das eine Gerät zugreifen und auf das andere Gerät zugreifen. Ein anderer Prozess will auch auf das andere Gerät zugreifen und auf das eine Gerät zugreifen. Ja? Und der eine reserviert sich erst das erste, dann reserviert sich der andere das zweite, dann will der eine das zweite haben, kriegt er nicht, hat der andere schon reserviert. Dann will der andere das erste haben, kriegt er auch nicht, hat der erste schon reserviert. Und jetzt warten sie beide. Und wenn Sie jetzt keinen Mechanismus haben, dass Sie den einen von beiden davon überzeugen, das wieder herzugeben, was er schon reserviert hat, dann warten die ewig, haben Sie eine Verklemmung. Und das sind durchaus Probleme, die in der Praxis immer wieder mal vorkommen und die auch sehr unangenehm sein können. Sie müssen sich ja vorstellen, ich meine, gut, beim normalen Rechner, der hier rumsteht, drücken Sie auf den Reset-Knopf und lassen wieder anlaufen. Ist gut. Wenn die in der Situation sind und jetzt müsste der eine sich eigentlich um das Öffnen eines Ventils kümmern, weil sonst irgendwas explodiert, dann ist natürlich doof, wenn die da auf sowas warten. Ne? Und noch blöder ist natürlich, wenn sie eine Sonde ins Weltall schicken irgendwie und die ist jetzt also auf dem Weg irgendwie zum Saturn und irgendwo da unterwegs passiert sowas, ja, dann ist die Sonde weg. Ne? Also ich meine, da können sie auch kein Reset mehr drücken, ja? Da kommen sie auch nicht hinterher. Und deswegen muss man sich natürlich mit solchen Problemen durchaus mal grundsätzlich beschäftigt haben, damit man vor allem auch weiß, an welchen Stellen kann einem da was passieren und wie muss man letztendlich, wenn man Software baut, gerade Software, bei der man parallele Abläufe hat, worauf muss man achten, wenn man das designt, damit man da eben keinen Ärger bekommt. So, Speicherverwaltung. Rechner heutzutage hat viel Speicher. Häufig trotzdem nicht genug, gerade wenn mehrere Programme ihn verwenden möchten, ist eben die Frage, wie schützt man die Speicherbereiche der verschiedenen Programme gegeneinander, sogenannte Adressräume sind das dann, ja, und dann natürlich auch, welche Speicherbereiche gibt man zu welchem Zeitpunkt welchen der Prozesse. Und kann man das vielleicht auch umschalten, wenn es nicht ausreicht? Kann man Bereiche auf die Platte auslagern und wieder einlagern, wenn man es wieder braucht? Welche Verfahren gibt es da? Welche Strategien kann man da einsetzen, sodass das vernünftig läuft? Ja. Da muss man im Hintergrund auch sehen, natürlich kann man sagen, okay, ich habe eine riesengroße Platte, wenn mir mein Speicher nicht reicht, schaufel ich mal kurz was raus und lagere was anderes ein. Das funktioniert schon, ja, sowas wird in der Praxis auch gemacht. Aber wenn Sie jetzt mal überlegen, dass Sie beim normalen Speicherzugriff oder dass wir beim normalen Speicherzugriff über Nanosekunden reden, was die Zeitgrößen angeht, ja, vielleicht hunderte von Nanosekunden oder ein paar zehn Nanosekunden, und dass wir beim Zugriff auf Platten über Millisekunden rechnen, dann reden wir also so irgendwo über einen Unterschied Faktor 1 Million oder ein paar Millionen. Ja. Das heißt, wenn Sie zu oft letztendlich auf die Platte müssen, dann wird Ihr Rechner langsamer. Ja, und ein Faktor Million ist nicht ganz ohne. Ja. Und insofern braucht man dann natürlich eine vernünftige Strategie, damit man da kein Problem bekommt. Ne. Gut, letztes Kapitel wird sein Dateisysteme. Wie ist so ein Dateisystem unter Unix unter Windows aufgebaut, wie speichert man die Daten auf der Platte und natürlich moderne Dateisysteme auch. Gerade bei sehr großen Platten haben wir das Problem, bei so einer Platte geht natürlich auch mal was kaputt. Da ist mal ein Block nicht mehr lesbar, vielleicht auch mal ein paar Blöcke nicht lesbar. Wenn Sie in einem Rechner viele Platten haben, und ich meine, auch so unsere größeren Systeme, ich meine, so 50, 100 Terabyte hat man schon mal drin, so Plattenarrays mit sehr vielen Platten drin. Wenn Sie sich die Meantime Between Failure von solchen Platten angucken, dann kommen Sie, wenn Sie sehr große Plattensysteme aufbauen, also auch im Bereich vielleicht in paar hundert Terabyte bis Petabyte, dann kommen Sie in eine Situation, wo Ihnen möglicherweise einmal pro Woche oder sogar öfters irgendeine der Platten ausfällt. Ja, und dann brauchen Sie natürlich ein vernünftiges Verfahren, damit Ihnen da nicht jedes Mal was kaputt geht dabei. Ne? Und es macht ja keinen Sinn, wenn Sie dann jedes Mal Backups einspielen müssen. Ja? Dann kommen Sie ja nicht mehr zum Arbeiten. Das heißt, wie sind solche Systeme aufgebaut? Andere Fragestellung natürlich auch, was ist, wenn ein Rechner abstürzt? Und möglicherweise so die letzten Operationen nicht vernünftig auf die Platte geschrieben wurden. Wie kommt das Plattensystem hinterher beim Hochfahren wieder in einen vernünftigen Zustand? Ja. All solche Fragestellungen werden wir in dem Kontext uns dann anschauen. Gut. Am Schluss gibt es noch eine Fragestunde. Ja gut, und dann gibt es eine Klausur. So. Voraussetzungen für diese Veranstaltung. Algorithmen und Datenstrukturen müssten eigentlich alle gehört haben, oder? Ja, doch. Schon. Ja. Gut, das sind die Grundlagen der Programmierung, die dort durchgenommen wurden. Sie wissen, was Datentypen sind. Sie kennen die typischen Kontrollkonstrukte wie if-Abfragen, while-Schleifen und all so ein Zeugs. Das heißt, da werden wir sehr, sehr schnell drüber gehen. Sie wissen letztendlich, was Methoden sind. Prozeduren oder Funktionen sind ähnliche Dinge. Das werden wir uns dann anschauen. Nochmal auch im Kontext von C. Auch statische, dynamische Datenstrukturen sollten Sie kennen und letztendlich das Programmieren im Kleinen, kleine Algorithmen irgendwo einfach mal durchzuprogrammieren. Technische Informatik haben etliche von Ihnen, na, das haben vor allem die Informatiker gehört. Gut, die oder I&K hat keine technische Informatik, ne? Sie haben das im anderen Kontext, kriegen Sie etliches davon mit. Wirtschaftsinformatik hat keine technische Informatik. Es ist keine wirkliche Voraussetzung. Es macht vielleicht das eine oder andere ein bisschen einfacher. Vor allem, wenn Sie technische Informatik-Grundlagen haben, können Sie vielleicht das eine oder andere, was ich erzähle, auch besser so in den Gesamtzusammenhang stellen. Aber an den Stellen, wo es wichtig ist, werden wir es hier auch nochmal erklären. Ja? Im Zweifelsfall auch, wenn ich mal mit Begriffen komme, wo Sie sagen, also das kenne ich wirklich nicht, fragen es einfach zwischendrin auch mal. Ja? Also ist kein Problem, auch wenn Sie sich während der Vorlesung einfach mal melden und fragen, also und was nachhaken. Und scheuen Sie sich auch nicht, also gerade, weil häufig ist schon so, dass etliche andere auch dann im Auditorium sitzen und es eigentlich auch nicht geblickt hätten. Und dann kann ich sowas dann auch noch mal ein bisschen kurz erläutern, bevor ich dann über Dinge rede und Sie haben überhaupt keinen Gesamtzusammenhang mehr. Also solche Abkürzungen, gut, eine CPU, das denke ich, wissen die meisten noch, DMA, also Direct Memory Access, wenn also Geräte direkt in den Speicher reinschreiben können, Floating Point Units oder Interrupt Requests und. Unter Umständen haben Sie die in den entsprechenden Veranstaltungen schon mal gehört. Wenn nicht, sollte es kein sehr großes Problem sein. Wir werden es, wo wir es brauchen, hier nochmal erzählen. So, gut. Ja. Gut, das sind im Prinzip jetzt Dinge, das habe ich im Wesentlichen schon erzählt, diese Teile. Da glaube ich, brauche ich nicht mehr unbedingt drauf eingehen. Ja. Gut, wie funktioniert nun der Vorlesungsbetrieb? Also die Vorlesungssystemprogrammierung 1 läuft jeweils montags hier ab, 12 bis 14 Uhr. Die Systemprogrammierung 2 für Sie ist eigentlich nicht so relevant, am Donnerstag von 10 bis 12 im Hörsaal 8. Wir haben einen Zusatztermin. Ich hoffe, dass, ich habe geguckt, ich hoffe, es beißt nicht. Ich weiß nicht, Wirtschaftsinformatiker, beißt bei Ihnen morgen? Auch nicht? Okay, gut. Also morgen von 10 bis 12 einen Zusatztermin. Hintergrund davon ist, wir machen in der ersten Woche noch keine Übungen. Aber wir müssen natürlich jetzt mit C einfach mal ein gewisses Level erreicht haben, damit wir mit dem Übungsbetrieb vernünftig anfangen können. Und ich will einfach mit diesen zwei Terminen in der ersten Woche schauen, dass wir da einigermaßen flott vorankommen, sodass wir ab nächste Woche dann auch mit dem Übungsbetrieb beginnen können. Gut, von Feiertagen sind wir im Wintersemester weitgehend verschont. Systemprogrammierung 2 trifft es mal mit Allerheiligen, aber Systemprogrammierung 1 nicht weiter. Wir sind natürlich auf die Weihnachtsferien, aber das ist ja sowieso vorlesungsfrei. Vielleicht noch, Sie werden immer wieder mal so auf den Folien so... Ich tue mich jetzt etwas hart, dass ich hier aufgezeichnet werde, aber Bosch weiß, dass ich da immer wieder mal drüber lästere. Also die Folien sind zum Teil von Bosch, zum Teil von mir. Sie erkennen die dadurch, wenn so komische deutsche Begriffe drauf vorkommen, dann sind die von Bosch. Er hat da so ein gewisses Faible dafür. Einige finden wir ja selber inzwischen ganz gut, muss ich ja fast schon zugeben. Ja. Am Anfang hatte ich da echte Probleme damit. Aber er hat ein starkes Faible dafür, also was man auf Deutsch ausdrücken kann, auch auf Deutsch auszudrücken. Und wenn man es nicht auf Deutsch ausdrücken kann, dann versucht das trotzdem. Manchmal wird es dann ganz witzig und ein paar Sachen habe ich dann auch, welche die Folien auch nochmal überarbeite, vielleicht auch ein bisschen ausbessern noch. Aber das kommt dann drin vor und ja, da holpert es dann bei mir manchmal ein bisschen so. Gut, also. Es ist kein Skript. Wir haben kein Skript. Wir haben letztendlich einen Foliensatz. Der Foliensatz ist im Prinzip der rote Faden durch die Vorlesung. Anhand dessen erzähle ich etwas. Ich erzähle eine ganze Menge mehr, wie auf den Folien steht. Da stehen die wesentlichen Begriffe drauf, die Sie dann auch nutzen können, um dann zum Beispiel mal in der entsprechenden Literatur vielleicht zu so einem Begriff nochmal was nachzulesen und die ganzen Sachen zu vertiefen. Und auch bei allen ins Deutsche übersetzten Begriffen schreibt Bosch sehr konsequent die englischen Begriffe daneben. Ja? Und wenn Sie zu einem Begriff mal wirklich nicht wissen, was es ist, dann gibt es immer eine gute Methode. An der Uni in München gibt es ja Leo, dieses inzwischen nicht mehr nur Englisch-Deutsch, aber dieses Wörterbuch. Und wenn Sie also einen deutschen Begriff bei Leo eingeben, kommt häufig bei Englisch das raus, was Sie so, also zumindest uns geht es so, was wir dann sofort verstehen, was wir auf Deutsch nicht verstanden haben. Gut. Aber wie gesagt, auch auf den Folien ist normalerweise konsequent eigentlich auch der englische Fachbegriff bei der Einführung der Begriffe jeweils drin, sodass man eigentlich sich da sehr gut dran orientieren kann. Ja. Und man muss auch sehen, also manche dieser deutschen Begriffe, Bosch hat da durchaus auch eine gewisse satirische Ader vielleicht, manche übersetzt da auch wirklich absichtlich etwas schräg. Ja, also man darf sich da manchmal nicht zu sehr verwirren lassen davon. Gut, wir bringen Ihnen Kopien der Folien mit, in schwarz-weiß gedruckt, 4:1, Sie finden sie aber auch auf der Webseite. Wir werden sie jetzt so nach und nach, also bisher standen im Wesentlichen, also bis letzte Woche standen die vom letzten Semester noch drin, wir werden sie nach und nach jetzt dann auf den aktuellen Stand bringen. Wie gesagt, ich werde auch über einiges nochmal drüber gehen bei den Folien und sodass also nicht der komplette Foliensatz jetzt zu Semesterbeginn fertig ist. Man muss auch zu den Folien sagen, also die Vorlesung ist jetzt über die letzten 10 Jahre im Wesentlichen, also der bis auf den C-Teil von Bosch ausgearbeitet worden, wobei wir uns zu vielen Themen auch dann zusammengesetzt haben, zum Teil auch heftig darüber gestritten haben, wie man was macht. Und das Ergebnis davon ist dann letztendlich schon was gewesen, wo ich dann häufig, obwohl ich es erst nicht eingesehen habe, von hinterher schon auch überzeugt war, das ist jetzt eine gute Darstellung des Stoffs, umgekehrt genauso, sodass das im Prinzip eine von uns beiden im Wesentlichen quasi ein Stück weit auch jetzt abgehangene Vorlesung ist. Ja, von daher denke ich, sind also viele der Sachen jetzt auch relativ rund geworden. Ich habe aber gesehen, er hat die letzten zwei Semester auch einige Sachen noch mal ein bisschen überarbeitet und deswegen will ich jetzt auch quasi aus meiner Sicht noch mal drüber gehen. Ist ja immer doof, wenn man dann in der Vorlesung steht und Sie haben das vielleicht, wenn in anderen Vorlesungen die Dozenten vertreten wurden, ab und zu schon erlebt, dann steht er da vor der Folie und denkt sich, was hat er da jetzt gemeint? Also das verstehe ich ja gar nicht, was auf dieser Folie steht. Und ich finde, also wenn man dann so dasteht, macht man einen schlechten Eindruck. Ja. Gut. Was die Literatur angeht, es gibt etliche Bücher, die empfehlenswert sind. Das erste vielleicht ist gar nicht mal so unbedingt. Also der Kernighan Ritchie ist bei uns in der Bibliothek noch zu haben. Ich denke, im normalen Buchhandel inzwischen vergriffen. Er ist ja auch durchaus alt. Das ist quasi das C-Buch schlechthin. Und ich würde sagen, das ist wirklich C für harte Jungs, vielleicht auch Mädels. Aber also wenn man C kann, dann ist es ein interessantes Buch. Um C zu lernen, ja, hätte ich meine Bedenken. Ich komme jetzt, wenn ich dann zum C-Teil komme, nochmal auf andere Literatur zu dieser Programmiersprache. Was deutsche Betriebssystembücher gibt, ist der Markt rar gesät. Jürgen Nehmer und Peter Sturm haben vor vielen Jahren mal ein recht schönes Buch geschrieben, Systemsoftware, Grundlagen moderner Betriebssysteme, das nach wie vor, was die Grundkonzepte von Betriebssystemen ist, durchaus lesenswert ist, sollte in der Bibliothek eigentlich auch verfügbar sein. Watch schreibt seit Jahren an einem Betriebssystembuch und will jetzt im Freisemester vorankommen. Es sind, ich weiß nicht, haben wir die Manuskriptauszüge auf der Webseite stehen? Okay. Also aus dem Uninetz sind über die Webseite verlinkt, ja. Sind also Teile von, soweit wie er schon ist, eben verfügbar. Ansonsten ein sehr empfehlenswertes Buch, da steht jetzt von 2001, da gibt es neuere Auflagen, ist das von A.W. Silberschatz, Operating System Concepts, ist eigentlich so das Standardwerk weltweit im Bereich Betriebssysteme. Auch von Andy Tannenbaum gibt es Betriebssystembücher. Andy Tannenbaum schreibt schöne Bücher. Das, was wir hier stehen haben, das Structured Computer Organization, ist im Prinzip ein Rechnerarchitekturbuch, auch ein sehr schönes Rechnerarchitekturbuch. Es ist alt, also 1979, gibt aber auch neuere Auflagen. Von Tannenbaum gibt es auch Betriebssystembücher, die durchaus auch lesbar sind, ja, und lesenswert sind. Also sagen wir mal so, Tannenbaumbücher kann man einfach mal so lesen. Ja? Also das kann man auch zum Einschlafen lesen. Ja? Das ist irgendwo, sind eigentlich ganz unterhaltsam geschrieben. Und ja, während Silberschatz ist so eher, ja gut, das ist was um auch für eine ordentliche Klausurvorbereitung und so. Wie gesagt, aber auch Tannenbaum ist jetzt nicht so, dass das Trivialliteratur wäre oder so, ne? Sondern ich meine, das hat schon auch Substanz dahinter. Von Andy Tannenbaum, von seinen Büchern, gibt es auch eine ganz ordentliche deutsche Übersetzung. Hat ein Kollege in München gemacht, also aber eigentlich, ja, wobei er manche Begriffe anders übersetzt, wie Wosch das tut. Also da haben sich die Deutschen noch nicht auf einen Standard geeinigt. Gut, was den Betrieb angeht, die Übungen beginnen ab nächste Woche. Die Anmeldung zu den Übungen machen wir ab morgen, 12 Uhr 00. Okay, also Übungsanmeldung. Ab Dienstag, 16.10. 12 Uhr. So wie es auf der Webseite beschrieben ist. Das heißt, da ist ein Link. Es gibt eine Software dafür, die heißt Waffel. Wir benutzen nicht Studon. Damit können Sie sich anmelden. Das funktioniert. Gut. Wir werden das so machen. Wir haben morgen um 13 Uhr Übungsleiterbesprechung. Wir gucken uns dann zu dem Zeitpunkt mal an, wie sich so das mit den Übungsgruppen verteilt. Sollten wir feststellen, dass es bestimmte Termine gar nicht genutzt werden, andere Termine sehr schnell überfüllt sind und wir Räume finden, und Übungsleiter haben, das ist also zu den Terminen, dann werden wir eventuell auch zusätzliche Übungsgruppen Gruppen vielleicht zu begehrten Terminen noch reinschieben und vielleicht eine andere wegnehmen. Jetzt ist natürlich jetzt hier der Teilnehmerkreis überschaubar, sodass ich mal hoffe, dass es einigermaßen gut geht. Das Problem ist, die automatische Raumvergabe hat uns relativ viele Freitagstermine reingeschoben.
So, ja. Besteht jemand auf Freitagmorgen 8 Uhr? Eine, zwei, drei. Na gut, Mittwoch 10 Uhr.
Also wer hätte Mittwoch um 10 Uhr, für wen wäre das ein interessanter Übungstermin? Okay, ja. Gut, also gucken wir einfach mal an, was sich da morgen so abzeichnet. Gut. Also die Übungsplätze werden, ja, das Kampf aus Surfer geben, das ist also bereits eine erste Betriebssystemstrategie. Einplanung nach Ankunftszeit, also wir werden das im Rahmen der Prozessverwaltung nochmal näher kennenlernen. Und wie gesagt, also wir werden uns dann, soweit wir können, dann noch ein bisschen adaptieren. Aber ja. So, die Übungsaufgaben sind zum Teil in Zweiergruppen zu bearbeiten, zum Teil alleine zu bearbeiten. Was in Zweiergruppen zu bearbeiten ist, da müssen beide Übungspartner in derselben Tafelübungsgruppe sein. Das ist zwingend Voraussetzung. Ansonsten haben wir ein organisatorisches Problem. Gut. Zu den Rechnerübungen müssen Sie sich nicht anmelden. Und wie gesagt, auch die Teilnahme ist optional, je nachdem, wie Sie Bedarf haben. Sie können auch in mehrere Termine pro Woche reingehen. Und wir haben für Systemprogrammierung 1 und 2 die gleichen Rechnerübungen. Ne? Also das heißt, wir haben relativ viele Übungstermine für die Rechnerübungen, weil wir eben für beide Veranstaltungen quasi miteinander die Termine machen. Und die Systemprogrammierung 2 Übungsleiter, die können SP1-Übungen auch betreuen. Gut. Okay, also was die Bedeutung hatte ich auch schon ein bisschen gesagt. In den Tafelübungen werden wir also letztendlich vor allem die Übungsaufgaben besprechen, vielleicht auch mal Lösungswege skizzieren, ein bisschen Vorlesungsstoff vertiefen, offene Fragen klären und dann auch die Übungen ja, hinterher besprechen. Ja. In den Rechnerübungen geht es also im Endeffekt darum, das konkret selbst durchzuführen. Gut. Die Bildchen sind vielleicht ein bisschen verwirrend, weil hier diese strikte Umrechnung von Semesterwochenstunden in ECTS-Punkte noch drin ist, die eigentlich jetzt heutzutage gar nicht mehr ganz so passt. Also Systemprogrammierung 1 besteht natürlich auf jeden Fall aus zwei Semesterwochenstunden Vorlesung, das ist klar. Mit der Praxis, wir haben eine Zeit lang nur so mehr oder weniger jede zweite Woche die Übungen gemacht. Das haben wir jetzt diese Woche geändert, um einfach ein bisschen mehr Zeit auch für die Besprechungen zu haben. Wir müssen da auch nicht immer die 1,5 Stunden voll machen, je nachdem, wie es sich ergibt. Ja. Es kann also sein, dass durchaus die Anwesenheitszeiten jetzt im Rahmen von Systemprogrammierung 1 dadurch ansteigen. Das sollte aber den Gesamtaufwand von der Veranstaltung nicht erhöhen. Unter Umständen sparen Sie sich damit natürlich letztendlich vielleicht auch ein bisschen mehr Fehlersuche und solche Sachen. Also wir wollten einfach den Betreuungsanteil des Ganzen etwas erhöhen, sodass wir auf jeden Fall hier auch zwei Semesterwochenstunden Übungen haben. Wenn Sie dann noch die Rechnerübungen dazu nehmen, dann sind es mehr wie zwei Semesterwochenstunden. Aber ich meine, diese simple Umrechnung von Semesterwochenstunden mit Faktor 1,25 auf ECTS-Punkte ist ja sowieso eigentlich nur so eine Hausnummer. Die ist nicht zwingend so erforderlich, ja. Also insofern kann man auch mal mehr Semesterwochenstunden machen und sagen, es sind trotzdem bloß 5 ECTS. Also vom Gesamtaufwand gehen wir davon aus, 5 ECTS für diese Veranstaltung heißt ja irgendwo so Größenordnung 150 Stunden Gesamtaufwand. Ja, ein ECTS-Punkt soll ja etwa 30 Stunden Aufwand sein. Wenn Sie nur das machen würden, dann hätten Sie am Ende eine Klausur mit 90 Minuten. Auf das Thema Bonuspunkte gehe ich nochmal ein. Für Sie wird der andere Weg der normale sein, also das heißt, Sie gehen danach in die Systemprogrammierung 2, da läuft das Ganze nochmal so ab. Testat, wir nennen es eigentlich Mini-Klausur, das ist auch so ein Begriff von Wosch, auf Mini-Klausur komme ich gleich nochmal. Im Rahmen der Übungen bei SP1 und bei SP2 kann man auch Bonuspunkte erwerben, auch auf die komme ich gleich noch. Am Ende gibt es eine Klausur, dauert 120 Minuten und das ist dann das 10-ECTS-Modul. Das heißt, die erste Klausur hier, die schreibt man nur dann, wenn man nur den Teil Systemprogrammierung 1 macht. Ja? Also ansonsten haben Sie jetzt im Februar keine Prüfung. Ja, die Prüfung ist dann also erst Ende Juli. Es macht auch durchaus Sinn, das so zu machen. Sie haben auch nicht das Problem, dass Sie quasi dann im Juli den Stoff von beiden Semestern lernen müssen, dadurch, dass Systemprogrammierung 2 den SP1-Teil ja weiter vertieft und intensiviert. Haben Sie all das, was Sie in SP1 gelernt haben, im Laufe des Sommers sowieso ständig quasi in den Händen und im Kopf, sodass das also ganz wenig sein wird, wo man sagt, okay, da muss ich speziell SP1-Sachen mir nochmal anschauen. Vielleicht ein Stückchen mal noch Skript durchgehen, freilich, aber mehr ist es eigentlich nicht. So, wie läuft nun der Übungsbetrieb ab? Wir haben in der Systemprogrammierung 1 6 Übungsaufgaben, in der SP2 5 Übungsaufgaben, Programmieraufgaben. Sie schreiben Programme, die geben Sie ab, die werden von uns korrigiert und bewertet. Zusätzlich gibt es eine Miniklausur am Anfang von Teil C. Also jetzt für die Leute, die jetzt SP2 schon machen, da wird nächste Woche am Donnerstag diese Miniklausur stattfinden und bei Ihnen wird es dann halt irgendwann im April in der letzten Aprilwoche oder so sein. In dieser Mini-Klausur prüfen wir vom Stoff her, also vom Konzept her, eigentlich völlig analog zur endgültigen Klausur, bloß halt viel kürzer, 30 Minuten. Einfach stellen wir Fragen zu Teil A und Teil B der Vorlesung. Wir machen eine kleine Programmieraufgabe, eine Funktion schreiben oder irgend sowas und haben einige Multiple-Choice-Aufgaben damit drin. Also vom Konzept her genauso aufgebaut wie die eigentliche Klausur. Das ist auch die Idee davon, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, auch wie so eine Klausur dann aussieht. Sie können die mitschreiben, Sie müssen die nicht mitschreiben. Sie wird am Ende letztendlich geht ein in die, wie die Übungsaufgaben, wie eine normale Übungsaufgabe. Es gibt 30 Punkte darauf auf die Mini-Klausur, die wir aber dann nochmal durch zwei teilen. Das heißt, die gesamte Mini-Klausur ist wie eine 15-Punkte-Übungsaufgabe. Die anderen Übungsaufgaben sind häufig so bis zu 12 Punkte. Ja, also es ist eine bisschen dickere Übungsaufgabe, ja, von der Gewichtung her. So, was hat man denn nun von diesen ganzen Übungsaufgaben? Wenn Sie 50% der Punkte aus den Übungsaufgaben der Mini-Klausur, ja, nehmen wir mal an, man kann über all diese Aufgaben, was haben wir da immer gehabt, 100, 120 Punkte, irgend sowas, sagen wir mal 120 Punkte erreichen. Wenn Sie ab 60 Punkte bis 120 Punkte daraus können Sie einen Notenbonus bekommen. Das heißt, wir tun einfach die 60 bis 120 linear in 0, also quasi in 7 Schritte zerteilen und Sie können also einen Notenbonus von 0,1 bis maximal 0,7 bekommen, den wir am Ende dann auf die Klausur anrechnen. Das heißt, wir ziehen das von der Klausurnote ab. Natürlich nur, wenn die Klausurnote nicht besser wie 1,7 ist, also besser wie 1 wird es nicht. Ja. Der Effekt davon ist letztendlich, wenn man sich bei uns so die Notenverteilungen anschaut, wir haben meistens eine ganz gute Gauss-Kurve, aber quasi der Bereich von 0,3 bis 1,0 ist halt zusammengeschoben auf die 1,0. Sodass wir also, Sie können ja die Statistiken der letzten Jahre oder letzten Semester anschauen auf den entsprechenden Webseiten, wenn Sie da zurückgehen. Es sind auch die Statistiken über die Klausurergebnisse und wir haben da immer doch einen signifikant hohen 1-0er-Anteil drin. Ja? Und relativ wenig 4-0er, ja? Weil die zieht es dann halt, gut, die zieht es meistens nicht bis zu 3,3, weil so gut waren die in den Übungen meistens dann auch nicht, aber so ein bisschen nach vorne zieht es die dann auch. Dieser Notenbonus funktioniert aber so, also er beeinflusst nicht unsere Punkte-Notenskala von der Klausur. Das ist im Prinzip die ganz normale Notenskala, wie wir sie immer hatten, auch in den Zeiten schon gemacht haben, bevor wir diese Bonuspunkte hatten. Das Einzige, was wir jetzt eben machen, man kann also die Klausur auch völlig ohne Übungsaufgabenbearbeitung und entsprechende Punkte mit einer 1-0 schaffen. Die Chance natürlich, also man muss natürlich schon aus anderen Gründen irgendwie sehr gut sein, wenn man also ohne, dass man den Übungsbetrieb hier ordentlich mitgemacht hat, eine gute Note in der Klausur erreichen möchte oder überhaupt sie bestehen möchte. Also die Klausuren sind schon so gebaut, dass also die Leute, die die Übungen ordentlich gemacht haben, da eigentlich sehr gute Chancen haben und jemand, der eigentlich nie ein Programm geschrieben hat, keine Chance hat. Und das ist auch der Sinn des Ganzen. Das heißt also, ja, und Sie müssen die Klausur bestehen, unabhängig davon, ob Sie Bonuspunkte haben oder nicht. Und wenn Sie sie bestanden haben, dann wird der Notenbonus angewendet. Ja, wenn Sie also durchgefallen sind, dann können Sie also selbst 0,7er Notenbonus haben. Der hilft Ihnen dann nichts, der verfällt dann. Moment, kommt das nochmal? Ne, es kommt nicht mehr. Dann ist noch wichtig, dieser Notenbonus verfällt auch wieder, zumindest ein Teil davon. Also die Punkte aus der Systemprogrammierung 1 bleiben erhalten, aber die Systemprogrammierung 2 Punkte oder der Bonus aus der Systemprogrammierung 2 aus den Übungsaufgaben verfällt oder der gilt nur für die Klausur im Anschluss daran. Wir machen in gut begründeten Ausnahmefällen da Ausnahmen, aber das muss also, das müssen Gründe sein, wo wir wirklich sagen, okay, derjenige kann jetzt nichts dafür, dass er da nicht mitschreiben konnte. Und, aber üblicherweise, also wenn Sie die Klausur dann nicht mitschreiben oder wenn Sie sie nicht bestehen vor allem, dann sind die Bonuspunkte auch weg. Idee davon ist natürlich, wenn Sie die Klausur nicht bestanden haben, ist es vielleicht auch gar kein Schaden, die Übungen nochmal zu machen, ja, im Semester drauf, im SP2-Teil. Ja. SP1-Teil, denke ich, sind so sehr die Grundlagen und werden so stark von SP2 mit abgedeckt, das muss man nicht nochmal machen. Gut, ja, Klausurtermin steht natürlich noch nicht fest, ist klar, das ist ja erst im nächsten Sommer. Gut, und die Systemprogrammierung-Klausur ist im Prinzip also analog zu der Mini-Klausur oder der Grundlagen der Systemprogrammierung aufgebaut, dauert 120 Minuten und wir haben eben Fragen zu allen Teilen der Vorlesung und auch die Programmieraufgabe geht eben über den kompletten Stoff. Wobei also gerade in der SP2, gerade so die letzten Programmieraufgaben schon auch sehr ähnlich dann sind oder sehr ähnlich den Stoff abdecken wie dann die Klausur. Programmieraufgabe. Und Sie können sich ja auch alte Klausuren anschauen, die stehen alle im Netz, und um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das dann aussieht. Ja. In der Praxis muss man auch sehen, unsere Klausuren fallen gut aus. Also wir haben Bestehensquoten, wenn sie ganz mies sind, irgendwo im Bereich 70-75%. Ich hatte auch schon mal eine, da hatte ich 94% Bestehensquote, da haben wir aber was falsch gemacht. Da haben auch welche bestanden, wo wir, also ich weiß noch bei der Klausur, wo dann also die Leute aus den Übungen gesagt haben, oh Gott, nein, das kann nicht sein, der war auch so blöd, also das gibt's überhaupt nicht, dass der so viele Punkte hat. Ja, und, gut, also das ist, ja. Aber sagen wir mal so, im Bereich 80% haben wir häufig und das finden wir gut. Vor allem, auch wenn man sich die Klausuren anschaut, also wir haben auch Kollegen von anderen Universitäten schon gesagt, also sie würden sich nicht trauen, so eine Klausur ihren Leuten so im zweiten, dritten Semester zu stellen. Also sie hätten, die hätten überhaupt keine Chance, sowas zu bestehen. Und insofern habe ich schon das Gefühl, also unsere Klausuren sind nicht einfach und wenn wir da dann gute Ergebnisse bekommen, dann ja, ist das eine feine Angelegenheit. Für beide letztendlich. Uns freut es und ja, für Sie ist ja auch nicht schlecht, wenn da was Gescheites bei rauskommt. Gut, eine wesentliche Basis ist natürlich letztendlich, dass Sie aktiv an der ganzen Geschichte mitarbeiten, gerade was die Programme angeht. Die Idee ist, die Programme im Team zu entwickeln, letztendlich aber auch selber zum Laufen zu bringen. Und auch wenn zu zweit, wenn Sie zu zweit am Programm arbeiten, verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre Übungspartnerinnen und Übungspartner, sondern schauen Sie eben auch selber, dass Sie wissen, warum das Programm läuft und was da alles passiert ist. Ja? Denn, wie gesagt, am Ende müssen Sie in der Klausur natürlich selber was hinschreiben. Okay, gut. Dozenten sind, also jetzt in diesem Semester bin es nur ich, ab nächsten Semester dann auch Wosch. Die Übungen werden betreut, also die SP1-Übungen von Jens Schädel. Verantwortlich, die SP2 dann von Christoph Erhardt und wir haben eine ganze Reihe von Übungsleitern, studentische Hilfskräfte, die dann die Übungen betreuen werden. Wir streben an, Übungsgruppengröße maximal so 14 irgendwo in der Ecke, also wir wollen die Übungen klein halten, damit wir auch da letztendlich eben eine sehr enge Betreuung machen können und das Ganze auf die Weise möglichst effizient wird. So, jetzt ist die Frage, gibt es noch Fragen zum organisatorischen Teil? Alles erzählt? Okay, gut. Das mit der 42, wer Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen hat, versteht es. Was haben wir nun? Ja, dann würde ich jetzt, ja, danke. Wir haben noch gute halbe Stunde Zeit und dann würde ich jetzt auch gleich mit der Programmiersprache C anfangen und da mal so einen ersten Einblick geben in das, worum es da geht. Vielleicht nochmal zum Thema Literatur. Also König und Ritchie, hatte ich ja schon gesagt, ist vielleicht jetzt nicht so das absolute ideale Anfängerbuch. Ein sehr schönes Buch, das in wenigen Exemplaren in der Bibliothek existiert, ist das von Daniel Margolis. A Software Engineering Approach. Auch schon alt, macht letztendlich natürlich nichts, die Sprache ist alt. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, neueste C-Standard ist jetzt da vielleicht noch nicht voll mit abgedeckt, das ist aber unproblematisch. Ja. Also die wesentlichen Elemente sind drin. Ansonsten, was eigentlich eine ganz schöne Sache ist und die natürlich sehr insofern auch attraktiv ist, weil sie als E-Book verfügbar ist und wir sie im Uninetz eben als PDF-Dokument Ihnen zur Verfügung stellen können, ist ja dieses Buch C als erste Programmiersprache, vom Einsteiger zum Fortgeschrittenen von Dausmann, Bröckler und Schob. Und ich vermute mal, das wird dann im Zweifelsfall wahrscheinlich dann doch die einfachste Wahl sein. Aber wenn Sie irgendwo mal in C was haben, gut, es gibt natürlich dann den normalen ANSI-Standard bei C, wo man reinschauen kann. Standards lesen sich nie sehr schön. Und ansonsten, wenn man dann wirklich mal sich überlegt, wie ist denn was und was haben sich vielleicht auch die Erfinder der Programmiersprache gedacht, eben Brian Kernighan und Dennis Ritchie, dann ist das Buch von denen sicherlich durchaus auch mal wert, da reinzugucken. Da findet man dann noch ein paar ganz interessante und überraschende Details manchmal noch, bei denen man sich manchmal schon auch ein bisschen an den Kopf langt, also was die sich da wohl wirklich bei gedacht haben. Aber egal. Okay, so, was haben wir jetzt in diesem ersten Teil von der Vorlesung so im Einzelnen vor? Wir werden uns erstmal so ein paar allgemeine Dinge anschauen. Wie ist ein Programm aufgebaut? Datentypen und Variablen, Anweisungen. Das sind Dinge, die Sie im Wesentlichen aus Programmiersprachen wie Java kennen. Das heißt, da kann ich sehr, sehr schnell drüber gehen. Dann etwas, was Sie in Java so nicht haben. Aber ähnlich haben sind Funktionen, das ist das, was dort eben bei den Objekten die Methoden sind. Da müssen wir mal ein bisschen genauer drauf schauen, weil da haben wir erste Unterschiede zwischen den Sprachen. Der C-Präprozessor ist eine Eigenheit, die man bei Java ganz explizit mit Absicht weggelassen hat. Man muss ja immer sehen, die Programmiersprache Java ist so ab 1995 entstanden. Die Entwickler von Java haben, also Java ist in einem Forschungsprojekt bei Sun Microsystems damals entstanden und man hatte lange überlegt, ob man C++ hernimmt und hat dann halt festgestellt oder sich überlegt, dass C++ doch eine Reihe von problematischen Eigenschaften hat, die man vermeiden wollte. Und im Endeffekt können Sie eigentlich sagen, Java ist im Prinzip C++ mit den ganzen Schmutzigkeiten von C rausgelassen. Ja. Und hier werden wir uns dann jetzt mit diesen Schmutzigkeiten von C beschäftigen. Ne? Der C-Präprozessor ist so ein Ding, da kann man fantastische Dinge mitmachen. Sie können da aber, wenn Sie den intensiv verwenden, letztendlich auch Software stricken, wo Sie eigentlich nicht mehr blicken, was da wirklich abgeht und in welcher Konstellation, welche Teile von dem Programm tatsächlich irgendwie eine Auswirkung haben oder nicht. Also ja, wir werden uns das im Detail anschauen. Wenn wir also diese Grundlagen haben, dann denke ich, ist es vielleicht ganz sinnvoll, auch nochmal ein bisschen über Programmstrukturierung und Modularisierung zu reden. Einfach so mit ein bisschen so zwei Schritte zurück und das mit etwas Abstand betrachtet. Wie sieht denn eigentlich so die Welt in Java aus? Warum ist die Welt in C so anders? Und was muss man eigentlich beachten, um in C gute Strukturen zu bekommen? So, und dann haben wir so mal eine allgemeine Grundlage und dann kommt eigentlich so das zentrale Kapitel einer C-Einführung, das sind die Zeiger. Zeiger sind ein Konzept, das Sie in Java nicht haben. Mit Zeigern können Sie fantastische Dinge tun und grausame Fehler machen, nach denen Sie, ja, wenn es blöd kommt, wochenlang suchen können, ja, und nicht finden. Und letztendlich auch einer der Gründe, weshalb man das in Java weggelassen hat. Aber Sie können damit auch eben verdammt effiziente Programme schreiben und sehr klar, auch kleine Programme schreiben und gerade wenn es so in diesen Embedded Systems Bereich, in die Programmierung sehr kleiner Systeme und in eine sehr hardware-nahe Programmierung reingeht, dann kommen Sie eigentlich ohne Zeiger überhaupt nicht mehr zurecht. Gut, dann so ein paar Detailgeschichten noch. Speicherverwaltung in C ist sicher eine Fragestellung. Felder, ein Punkt, der relativ spät kommt. Wir werden dann sehen, warum er erst zu spät kommt. Felderstruktur, ein bisschen was über eine Ausgabe werde ich noch erzählen und Fehlerbehandlung. Gut, fangen wir einfach mal an. Wie sieht ein C-Programm aus? Also, ein C-Programm beginnt irgendwie mit globalen Variablendefinitionen und ich werde Ihnen dann im Kapitel über die Strukturierung von C-Programmen dann auch erzählen, warum das etwas ist, was Sie nicht verwenden sollten. Dann irgendwelche Funktionen und dann kommt eine besondere Funktion. Die kann auch weiter oben schon kommen, es können also hier weiter unten nochmal Funktionen kommen. Eine besondere Funktion namens Main. Diese Funktion Main bekommt eventuell irgendwelche Parameter übergeben, die wir uns später mal ansehen werden. Sie können innerhalb der Funktion lokale Variablen definieren, das kennen Sie aus Methoden auch, und dann können da irgendwelche Anweisungen entstehen. Ja, und das Standard einfachste C-Programm ist dieses Hello World-Programm, und hier sehen Sie schon, manche Dinge sind durchaus kompakter wie in Java. Ja? Die Parameter hier hätten wir auch noch weglassen können, die brauchen wir eh nicht. Das heißt also hier printf, printf ist eine Ausgabeanweisung, Und es wird die Zeichenkette, die dahinter steht, ausgegeben. Das Backslash n steht für Newline, also Zeilenvorschub. Und das wird ausgegeben. Return 0 heißt, das Programm beendet sich letztendlich mit dem Ergebnis 0. 0 ist ein Indikator dafür, dass es ordnungsgemäß beendet wurde. Ja? Das Ergebnis ungleich 0 in der Main-Funktion heißt üblicherweise, da ist irgendein Fehler passiert. Und die Umgebung, die das Programm gestartet hat, kann sich das dann hinterher auch anschauen und diesen Wert auswerten und auf die Weise eventuell dann noch irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Ja, gut, in dem Fall ist das alles normal gelaufen. So, Übersetzung tut man das Ganze mit dem C-Compiler, dem CC oder meistens dem GCC, dem GNU-C-Compiler. Wobei unter den Linux-Systemen finden Sie unter dem Namen CC eben diesen GCC vor. Sie schreiben mit minus O, hello, hin, wie die Datei heißen soll, in der das ausführbare Programm stehen soll. Ausführbares Programm heißt letztendlich eine Datei auf der Platte, in der der Maschinencode, der vom Prozessor, so wie er ist, ausgeführt werden kann, abgelegt ist. Und das hello.c, das ist eben die Quelldatei, die Datei, in der dieses Programm hier abgespeichert wurde. So, in dieser Datei Hello steht jetzt, und das ist ein großer Unterschied zu Java, da steht jetzt wirklich nackter Maschinencode, wie ihn zum Beispiel ein x86-Prozessor ausführen kann. Das heißt, die brauchen keine virtuelle Maschine mehr oder irgendetwas, sondern der Prozessor kann dieses Programm, so wie es ist, direkt, also die nackte Hardware kann das ausführen. Und das machen sie, indem sie zum Beispiel hier ./hello aufrufen. Auf diese Bedeutung von dem ./ werden wir, denke ich, in den Übungen mal kurz noch eingehen. Aber so starten Sie das Programm und Sie bekommen als Ausgabe eben einfach Hello World. Gut, so sieht ein einfaches C-Programm aus. C-Programme bestehen aus irgendwelchen Variablen und irgendwelchen Operationen auf diesen Variablen. Und wenn man sich mit Variablen beschäftigt, dann muss man natürlich erstmal über die Datentypen reden. Ein Datentyp, das sollten Sie aus den Algorithmen kennen, ist letztendlich eine Menge von Werten mit einer Menge von Operationen, die auf diesen Werten definiert sind. Von so einem Datentyp gibt es verschiedene Möglichkeiten, also einen Datentyp kann man in unterschiedlichem Kontext jetzt nutzen. Also Sie können Literale darstellen. Literale sind im Prinzip irgendwelche Werte, die Sie in den C-Quelltext reinschreiben können. So etwas wie 4711 oder dieses 0xff, also Hexadezimaldarstellung für die Zahl ff, also 255. Oder dieses Apostroph a Apostroph, das Zeichen, den Buchstaben A in einer internen Codierung, nämlich im Fall von C ist es der ASCII-Zeichensatz, also ASCII steht für American Standard Code for Information Interchange, ein sehr alter Code, wie man eben irgendwelche Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen durch Zahlen darstellt. Und A ist, dieses Apostroph A, Apostroph ist halt irgendeine Zahl, das ist hexadezimal die 61, wenn ich mich recht entsinne, in der das eben dieser Buchstabe dargestellt wird. Oder 3.14, eine Gleitkommazahl, also irgendwo so der Anfang von Pi an der Stelle. So, also Sie können solche Werte eben im C-Quelltext darstellen. Der Compiler setzt diese Werte dann direkt in die entsprechenden Bitmuster um, wenn Sie irgendwo hinschreiben, Variable A ist gleich 4711, dann wird der Compiler da irgendwie ein Store Immediate draus machen. Also speichere diesen Wert, dieses Bitmuster 4711 eben in der Speicherzelle, die für die Variable a vorgesehen ist. Konstanten in der Programmiersprache sind Bezeichner, also Namen letztendlich für Werte. Also Sie können eine Konstante namens a definieren und der den Wert 4711 geben. Und immer wenn Sie dann das a verwenden, setzt der Compiler bereits, also bereits zur Übersetzungszeit, stattdessen eben diese Zahl 4711 dafür ein. Variablen im Gegensatz dazu sind auch solche Namen. Sie können auch eine Variable a definieren. Und das ist jetzt nicht ein Bezeichner für einen festen Wert, sondern das ist jetzt der Name eines Speicherplatzes, in dem Sie einen Wert ablegen können. Und den können Sie natürlich dann auch verändern während der Laufzeit des Programms. Ja, und Funktionen sind letztendlich auch Namen für, ja an der Stelle nicht für irgendwelche Speicherplätze oder Werte, sondern Namen für eine Sequenz von Anweisungen, die dann am Ende einen Wert zurückgibt. So, und all diese Sachen, literale, konstante, Variablen und auch Funktionen, haben eben einen Datentyp. Und dieser Datentyp legt einerseits fest, wie solche Werte im Rechner repräsentiert werden. Ja. Die Gleitkommazahl 3,0, wird natürlich anders dargestellt intern wie die Fest, also die Integerzahl 3. Einfach, ja, das eine wird irgendwie im Zweierkomplement dargestellt und das andere eben in irgendeiner Mantisse-Exponent-Darstellung. Sie brauchen natürlich Speicherplatz dafür der Datentyp legt auch die Größe des Speicherplatzes für Variablen von so einem Datentyp fest. Und der Datentyp definiert die erlaubten Operationen und deren Semantik. Ja? Ich meine, die Addition auf zwei Festkommazahlen, zwei Integerwerte, ist eine ganz andere Operation wie eine Addition von zwei Gleitkommazahlen. Ja? Das ist gut, die Semantik, sagen wir, die mathematische Semantik dahinter ist die gleiche. Aber das, was intern damit passiert, was also an Bits da gefummelt wird, ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Wenn Sie mit Mantisse und Exponent arbeiten, müssen Sie die Bits anders miteinander verknüpfen, als wenn Sie eben eine Zweierkomplementdarstellung von einer Integerzahl haben. Also auch das wird eben durch den Datentyp festgelegt und der Compiler weiß anhand des Datentyps eben auch, welche Maschinenbefehle er dafür erzeugen muss. Ja? Also für Operationen auf Gleitkommazahlen haben Sie typischerweise natürlich andere Maschinenbefehle im Intel-Prozessor als für die eine Operation auf Integerwerten. Die Programmiersprache C hat eine Reihe von sogenannten primitiven Datentypen. Das sind also Datentypen, die vorbelegt sind oder vordefiniert sind in der Sprache, in der Sprachbeschreibung. Und das ist relativ wenig eigentlich. Das sind einerseits ganze Zahlen und der ganze Bereich der Zeichen, also dieser Characters, gehört im Prinzip auch zu den ganzen Zahlen. Es sind halt einfach nur Zahlen oder Zeichen wird halt in diesem ASCII-Code als Zahl dargestellt. Sie können damit auch rechnen. Ja, also Sie können auf diesen Buchstaben A, der im ASCII-Code dargestellt ist, auch 1 drauf addieren und wenn Sie es dann wieder als Charakter interpretieren, dann ist es ein B. Ja, weil B zufällig eben in der internen Codierung die 62 hat. Das heißt, so zufällig ist es nicht. Irgendjemand hat sich da vielleicht sogar was Sinnvolles bei gedacht. Die Buchstaben des Alphabets auch in der Codierung hintereinander hinzulegen. Man müsste das nicht machen, aber man hat natürlich in der Praxis häufig schon was davon, wenn man das so tut. Ja, für diesen ganzen Ganzzahlbereich gibt es also folgende Datentypen. Es gibt die Characters, es gibt Shortwerte, Integers, Longs und Longlongs. So, es ist nicht so, dass die Programmiersprache auch noch sagt, na, für einen Charakter werden 8-Bit verwendet. Doch, das ist so. Charakter sind 8-Bit-Werte. In Java sind sie 16-Bit-Werte. Damit können Sie natürlich einen erheblich umfangreicheren Zeichensatz darstellen. Aber in C sind es eben 8-Bit-Werte. Und man hat dann immer das Problem, der Bereich von 0 bis 127 ist vordefiniert. Das ist durch den ASCII-Zeichensatz vordefiniert. Aber der Bereich von 128 bis 255, da gibt es dann verschiedene Standards. Das ist immer das Schöne an Standards, dass es so viele davon gibt. Und dass im Zweifelsfall natürlich verschiedene Leute auch unterschiedliche Standards verwenden. Und dann passt doch wieder alles nicht zusammen. Das heißt also, für diesen Bereich von 128 bis 255 gibt es irgendwelche ISO-Standards und da gibt es dann die Umlaute drin, Ja, aber es gibt auch einen anderen Standard, wo Sie dann irgendwelche Kanji-Zeichen und sowas dann noch finden. Ne? Und je nachdem, was Sie da eingestellt haben, wird das dann auch unterschiedlich interpretiert eventuell. Was die Shortwerte angeht, ist es nicht so ganz klar, ob jetzt ein Shortwert eine 16-Bit-Darstellung ist oder eine 32-Bit-Darstellung. In aller Regel sind Shortwerte 16-Bit, aber da können Sie sich nicht drauf verlassen. Das kann auch anders sein. Integer-Werte sind häufig 32-Bit. Auf 8- oder 16-Bit-Prozessoren werden Integers aber häufig auch als 16-Bit dargestellt. Das heißt, Sie können durchaus ein Programm, das auf einem 32-Bit-Prozessor oder einem 64-Bitter läuft, wenn Sie das auf irgendeinen Mikrocontroller, 16-Bit-Mikrocontroller portieren, dann kann es durchaus sein, dass da ein Integer plötzlich eine andere Darstellungsbreite hat und dass irgendwelche Werte plötzlich nicht mehr reinpassen. Ja? Also was die Portabilität von Programmen angeht, sind diese primitiven Datentypen in C durchaus problematisch. Das Einzige, was Sie wissen, ist, also ein Short ist definitiv nicht länger wie ein Int. Das wissen Sie, mehr aber nicht. Der Long ist in vielen Fällen genauso lang wie ein Int. Er könnte auch länger sein. Und auch der Long-Long, ja, der Long-Long ist häufig 64-Bit, während Integer und Long 32-Bit sind und Short 16-Bit. Aber wie gesagt, das sind nur so Hausnummern. Das wissen Sie nicht wirklich. Gut. Zeichenketten werden als Felder von einzelnen Zeichen dargestellt. Das werden wir in einem späteren Teil der Vorlesung uns nochmal anschauen. Gut, Fließkommazahlen gibt es die Floats, die Doubles, die Long Doubles. Floats sind häufig 32-Bit, die Doubles 64-Bit, die Long Doubles 128-Bit. Aber auch das ist abhängig vom Compiler und vom jeweiligen Prozessor, ist nicht standardisiert. Dann gibt es noch den leeren Datentyp, Void. Das können Sie natürlich für Variablen nicht verwenden. Ja? Ich meine, eine Variable, die keinen Wertebereich hat, was soll das? Aber bei Funktionen macht das Ganze Sinn. Eine Funktion, die keinen Rückgabewert hat. Also im klassischen Sinn eine Prozedur. Die können Sie als Void-Funktion definieren und dann ist klar, da kommt nichts raus. Das heißt, die braucht auch keinen Return-Wert mitgeben und Sie können das Ergebnis der Funktion dann natürlich auch keiner Variablen zuweisen. Der Boolean-Datentyp ist mit dem C-Standard C99 erstmalig definiert worden, ist intern aber ein Integer. Da werden wir uns später auch nochmal anschauen, eben was die Bedeutung eben von Wahrheitswerten in C, wie das Ganze gehandhabt wird. Sie können ihn verwenden, diesen Bool-Typ, aber letztendlich können Sie damit auch rechnen und da 5 drauf addieren. Ja? Also wenn Sie auf True 5 drauf addieren, ist das 6. Das ist auch so eine Eigenheit von C, also da sagen Sie, krank, oder? Ne? Ist krank, ja. Das Blöde daran ist halt einfach, der Boolsche Wert True wird intern als 1 dargestellt und wenn Sie auf 1,5 drauf addieren, kommt natürlich 6 raus. Eine vernünftige Programmiersprache würde an der Stelle eine ordentliche Typprüfung machen und würde feststellen, naja, einen Wahrheitswert kann ich nicht mit einem Zahlenwert addieren, das macht ja keinen Sinn. Und dann würde der Compiler würde sagen, mache ich nicht, Fehlermeldung, ja. Aber C ist an der Stelle sehr großzügig, was also das Vermanschen von Typen angeht. Also gerade wenn Sie nicht primitive Typen miteinander kombinieren, dann ist der C-Compiler da meistens sehr lässig und lässt Sie da alles machen. Während eben eine sehr etwas striktere Typprüfung ja die Flexibilität des Programmierers überhaupt nicht einschränken würde. Ja? Ich meine, Sie brauchen beim Schreiben guter Programme als nicht die Flexibilität, mit auf boolsche Werte irgendwas drauf addieren zu dürfen. Ja, das macht man ja eh nicht. Ne? Aber dadurch, dass der Compiler im Prinzip nicht sagt, das geht nicht, können Sie sowas natürlich auch in Fehlersituationen aus Versehen mal machen und dann kommt natürlich irgendein Käse bei raus und der Compiler hätte es merken können, tut es aber nicht. Ja, dann gibt es neben den kann man diese primitiven Datentypen noch etwas erweitern. Sie können sogenannte Typ-Modifier davor stellen. Sie können also sowas wie unsigned int hinschreiben oder const int. Damit kann die Bedeutung noch verändert werden. Ein signed int da ist das erste Bit ein Vorzeichen. Beim unsigned int wird das erste Bit nicht als Vorzeichen verwendet. Wenn man das jetzt mal, oder auch beim Character, ein signed Character hätte einen Wertebereich von minus 128 bis plus 127. Ein unsigned Charakter hat einen Wertebereich von 0 bis 255. Ja? Und analog eben beim Unsigned Short, wenn es ein 16-Bit-Wert, haben sie halt einen Wertebereich von minus 32.768 bis plus 32.767. Und beim Unsigned Short haben sie halt von 0 bis 65.535. Und für die 32-Bit-Werte weiß ich es nicht auswendig. Gut. Ja, also soweit zu den ganzen Datentypen und was man damit machen kann. Natürlich können Sie davon Variablen definieren, das kennen Sie aus der Programmiersprache Java hinreichend. Eine Variable wird eben durch einen Namen definiert, das ist der Bezeichner der Variablen. Sie müssen den Typ angeben, Sie müssen eine Variable hat natürlich dadurch einen Speicherbereich, der einen Wert des Typs aufnehmen kann. Der Inhalt des Speichers, dieses Speichers ist der aktuelle Wert der Variablen, ist auch veränderbar. Und eine Variable hat eine Lebensdauer. Ja, es gibt irgendeinen Punkt im Programmablauf, zu dem der Speicher für die Variable angelegt wird. Und es gibt irgendeinen Punkt im Ablauf eines Programms, zu dem dieser Speicher wieder freigegeben wird. Das Anlegen kann beim Start des Programms passieren und das Freigeben, wenn das Programm fertig ist. Das kann aber zum Beispiel auch passieren, dass der Speicher erst angelegt wird, wenn eine Funktion, in der die Variable angelegt wurde, aufgerufen wird. Und wenn die Funktion Return macht, wird der Speicher wieder freigegeben. Ja, da gibt es also unterschiedliche Varianten, werden wir uns auch noch genauer anschauen. Variable Name kennen Sie aus Java, ist ein Buchstabe oder ein Unterstrich, gefolgt von einer beliebigen Menge von Buchstaben, Ziffern oder Unterstrichen. Gut. Typ und Bezeichner von so einer Variable werden jetzt durch eine Variablen-Deklaration festgelegt. Eine Variablen-Deklaration heißt, Sie machen die Variable dem Compiler bekannt. Er weiß ab dem Zeitpunkt, unter dem Namen ist etwas von dem und dem Typ vorhanden. Eine reine Deklaration kommt später. Wir werden uns jetzt erstmal Variablen-Definitionen anschauen. Eine Variablen-Definition deklariert auch eine Variable und sie reserviert zusätzlich den benötigten Speicherbereich. Ja, also ich unterscheide das immer sehr streng, diese zwei Begriffe. Das wird in der Literatur und auch so im Alltag häufig ein bisschen durcheinander geschmissen. Aber Variablen-Definition ist halt wichtig, legt die Variable auch an. Und Deklaration, da kommt die woanders her. Der Speicher ist schon irgendwo da oder ist in einem anderen Kontext angelegt worden und ich sage dem Compiler eigentlich nur noch, die Variable gibt es und der Compiler muss dafür sorgen, dass er diese deklarierte Variable mit dem Speicher irgendwie noch zusammenbringt. Das werden wir uns später anschauen. Also Variablen-Definitionen, sowas wie Integer A1, Float ABC, Int Anzahl unterstrich Zeilen ist gleich 5, das wäre jetzt also eine Variablen-Definition mit einer Initialisierung oder hier keine Variable, sondern eine Konstante vom Typ Character namens Trennzeichen, die mit einem Doppelpunkt initialisiert wird. Ein Zeichen Doppelpunkt. Gut. So, Sie können, die Frage ist, wo können Sie solche Variablen definieren? Im Prinzip nach jeder geöffneten geschweiften Klammer, auch außerhalb von Funktionen. Ab dem C-Standard 1099 können Sie das auch an beliebigen Stellen innerhalb von Funktionen machen und auch im Kopf von Vorschleifen. Die Frage ist jetzt immer, wo definiere ich eine Variable? Mache ich es am Anfang von der Funktion? Oder mache ich es an der Stelle, wo ich es das erste Mal brauche? Variablen am Anfang von der Funktion zu definieren, hat einen gewissen dokumentarischen Charakter. Damit beschreiben Sie letztendlich erstmal den Zustand, auf dem diese Funktion operiert. Und gut, Sie sollten solche Variablen auch nicht unbedingt alle A, B, C, D nennen oder I, J, K, L. Das hat keinen dokumentarischen Charakter, ja. Sondern Sie sollten einer Variable durchaus einen Namen geben, unter dem sich derjenige, der Ihr Programm später mal liest, vielleicht auch noch was vorstellen kann. Ja? Und Sie müssen die jetzt nicht 20 Zeichen lange Namen vergeben, das ist dann irgendwann vielleicht lästig beim Schreiben, ist auch lästig beim Lesen irgendwann, aber irgendwo ein kurzer, prägnanter Name macht durchaus Sinn. Wenn Sie einer Variable ordentliche Namen geben, sparen Sie sich in aller Regel auch irgendwelche Kommentare dahinter, wo Sie nochmal schreiben, wofür die Variable gut ist. Ja? Also ich bin immer der Ansicht, ein Programm sollte für sich selbst durchaus auch eine Dokumentation sein. Ja? Und ein gut geschriebenes Programm braucht wenig Kommentare. Ja, ein gut geschriebenes Programm kann man lesen. Ja. Ich meine, Sie müssen ja davon ausgehen, jemand, der ein C-Programm liest, sollte die Programmiersprache sowieso kennen. Also Sie müssen dem im Kommentar nicht reinschreiben, was das C-Programm tut. Ja, das sieht man anhand des Programmcodes auch. Wenn man es anhand vom Programmcode nicht sieht, dann müssen Sie sich überlegen, ist das jetzt wirklich so eine besondere Situation, wo man sagt, okay, das ist eine Stelle, die kann man hier nicht sehen, aber darauf muss man achten. Ja. Dann ist ein Kommentar wichtig. Ja, dann sollte man ihn machen. Sie müssen sich aber auch überlegen, muss ich das jetzt so programmieren, dass man hier nicht sieht, was da abgeht? Ja, oder könnte ich es nicht vielleicht auch besser anders darstellen, sodass man das Programm auch versteht? Ja? Also wie kryptisch man programmiert, ist schon auch die Frage, was ist an der Stelle notwendig? Und es gibt Situationen, da ist es notwendig. Und es gibt Situationen, da ist es nicht notwendig und dann sollte man schon darauf achten, dass das Programm für sich selbst leserlich bleibt. Ja. Also Sie müssen immer davon ausgehen, also ich meine, es geht jetzt nicht um unsere, es geht auch um unsere Übungsaufgaben, die müssen ja unsere Übungsleiter oder auch wir dann lesen, wenn wir sie korrigieren wollen, aber es geht natürlich vor allem darum, wenn Sie später mal Software produzieren, dass ja irgendwann vielleicht mal, Sie verlassen die Abteilung oder die Firma, sowas macht man in der Informatik ja gar nicht so selten, dass man dann auch mal wechselt, also gar nicht, dass man auf die Straße gesetzt wird, sondern dass man auch von sich aus mal das Unternehmen wechselt oder eben auch in andere Bereiche geht. Und dann gibt es irgendwelche armen Schweine, die müssen mit ihrer Software hinterher klarkommen. Ja? Und an die sollten Sie auch denken. Ja? Weil Sie mit Sicherheit auch irgendwo selber mal so ein armes Schwein sein werden, das dann also völlig verzweifelt vor einem Stück Software sitzt und denkt so, mein Gott, was hat der da gemacht? Ja? Gut, also auch das ist eine Sache, die wir hier ein bisschen im Rahmen der Veranstaltung versuchen wollen reinzudrücken. Wir werden Ihnen also, wenn uns irgendwelche Programmstellen wirklich zu grässlich vorkommen, auch an solchen Stellen durchaus mal Punkte abziehen, ja? Um da vielleicht ein bisschen was reinzukriegen. Okay, gut. So, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um für heute mal einen Breakpoint zu setzen und da können wir dann morgen dann weitermachen mit den Verbunddatentypen und was da so weiter so kommt. Okay, dann sehen wir uns morgen um 10.15 Uhr im Hörsaal 15 drüben im Elektrotechnikgebäude zwischen den zwei Türmen. Ja, bis dann.